Nachgefragt. Herzlich willkommen, Andreas von Rodenbart. Wie lange bereiten Sie sich auf Veranstaltungen vor?
Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt drauf an, was mich erwartet. Also wenn ich jetzt in eine Schule gehe, eine Grundschule oder so, oder auch bei größeren, dann habe ich eine gewisse Vorstellung, was mich erwartet und kann mit dem Repertoire, was ich habe, einfach eingehen. Natürlich ist es immer wieder ganz, ganz wichtig, wie ist die Situation dort? Ich kann in einem völlig nüchternen, kalten Klassenraum sitzen, da, wenn man es besonders toppt und sagt dem Lehrer vorher, suchen sich einen gemütlichen Raum, dann kriege ich in aller Regel einen Keller, wo die Stühle hochkant über den Tischen stehen. Noch schöner ist es natürlich, wenn man irgendwo draußen unter einem großen Baum sitzen kann. Und das spielt natürlich für die Auswahl der Texte eine ganz große Rolle und auch für die Stimmung, die ich erzeugen will. Es gibt aber auch Sachen, wo ich jetzt ein neues Programm beginne und fange da in aller Regel ein Jahr vorher an, drüber nachzudenken, was man da machen könnte. Das hat dann eben auch einen Guss und eine Zusammensetzung, muss irgendwie miteinander gehen. Das ist schon Arbeit und eine große Märchenförderin, wie heißt denn das weiblich? Also eine große Förderin des Märchens, die Trägerin des ersten Thüringer Märchen- und Sagenpreises, Professor Christine Wardetzky, hat mal gesagt, die Kunst ist es, kunstlos zu erzählen, so zu erzählen, dass jeder denkt, das kann ich auch. Bis dahin ist ganz viel Arbeit.
Sie haben als Kind Kinderbücher gelesen, sicher auch Märchen. Welches Märchen war für Sie als Kind sehr lange und sehr prägend, aktuell?
Als Gelesenen könnte ich es gar nicht so genau sagen. Also im Moment, man hat immer mal ein Lieblingsmärchen, das man besonders gerne hört. Aber was mich sehr stark beeindruckt hat, sind diese DEFA-Märchenfilme, die teilweise mit ganz geringen Mitteln gemacht wurden, aber mit einer, wie man es neudeutsch sagt, Manpower. Mit Schauspielern, die in ihrer Größe heute nicht wieder zu erreichen sind. Und kein Mensch würde das Geld ausgeben, um Schauspieler dieser Qualität heute für einen Märchenfilm zu nehmen. Ich erinnere mich, da muss ich überhaupt nicht nachdenken, an den Geschonek, im Holländer Michel. Ja, den vergisst man nicht, wenn man den als Kind gesehen hat. Und viele, viele andere Märchen.
Das singende, klingende Bäumchen
zum Beispiel. Der kleine Muck. Dinge, wo man heute, wenn man nochmal reinguckt, sieht, ey, das ist ja bloß Pappmaché. Die haben das alles im Studio. Aber als Kind lebte diese Landschaft, lebten diese Figuren. Einfach weil die Schauspieler so gut waren und die Inszenierung so gut war. Da hat man sich richtig Mühe gegeben, weil eben nicht Kinderkram dahinter stand, sondern diese ganz wichtige Aufgabe für Kinder, kann gar nichts gut genug sein.
Was lesen Sie gerade?
Ich suche gerade Schafgeschichten. Ich habe eine sehr umfangreiche Bibliothek. Bei 500 habe ich aufgehört, die Märchenbücher zu zählen. Und ich weiß, ich habe da eins mit Schaf- und Ziegengeschichten. Ich weiß auch, wie es aussieht, aber ich weiß noch nicht, wo es steht. Und ich suche es verzweifelt in meinen Kisten und Regalen.
Nochmal zurück auf Märchen. Sie haben ja ein so großes Repertoire, also Märchen aus aller Welt. Gibt es Märchen aus einem Land, wo Sie sagen, das bewegt Sie, also nicht ein Märchen, sondern tatsächlich der Inhalt?
Kultur dahinter.
Die Kultur dahinter. Gibt es da ein Land, wo Sie sagen, ja, da sollten sich viele mal mit beschäftigen?
Also ist natürlich so, dass wenn man Märchen erzählen will, anderen nahebringen, sollte man eine Beziehung dazu haben. Ich sollte also die Kultur, aus der das kommt, wenigstens verstehen oder kennen. Verstehen ist vielleicht schon wieder ganz schwer. Und da gibt es bestimmte Sachen, die bei mir präferiert werden. Ganz vorn dran sind die russischen Märchen. Einfach auch, weil wir die auch in einer sehr guten Qualität vorliegen haben. Und wir sind natürlich auch durch die russischen Märchenfilme geprägt, aber auch die Texte, die vorliegen von den großen russischen Sammlern, die sind von einer richtig guten Qualität. Und ich genieße es immer wieder, diese russischen Märchen, die ja auch viel länger sind als unsere, die eine ganz andere Struktur haben als die Grimmschen. Und mich in so ein Märchen einzuarbeiten und das dann auch zu erzählen, ist immer wieder schön. Die Russen haben so eine Art Baukastensystem in ihren Märchen. Die haben also bestimmte Floskeln, bestimmte Handlungsstränge, die immer wieder vorkommen. Und als Erzähler muss man dann höllisch aufpassen, dass man nicht in dem einen Märchen anfängt und in dem anderen wieder rauskommt, weil zufällig der gleiche Baustein in verschiedenen Märchen benutzt wurde.
Was verbirgt sich hinter Köstritzer Schwarzmurmeln und deutschen Murmelrat?
Ja, ich habe vor langer Zeit angefangen, auf Volksfesten Märchen zu erzählen. Dann sitzt man irgendwo auf dem Teppich, die Kinder kommen dazu oder auch die Erwachsenen. Und um sich was erzählen zu können, braucht man eine Gemeinschaft. Man muss sich irgendwie erstmal aufeinander einlassen. Nur habe ich nicht das Äußere, das Kinder dazu animiert, gern und freudig zu mir zu kommen. Ich bin groß und dick und alt und habe einen Rauschebart. Das erschreckt erstmal, besonders wenn Kinder ohne Männer aufwachsen und noch nie einen Bart gesehen haben, kann das schwierig sein. Also sucht man was, um mit den Kindern warm zu werden. Das sind kleine Spiele, sehr beliebt. Und auf dem Teppich kann man wunderschöne kleine Murmelspiele machen. So fing das an. Und dann habe ich Murmelspiele gesucht, bin in Seniorenheime gegangen und habe die Leute gefragt, was macht ihr? Und bin über das daran gekommen, dass es in England Murmelmeisterschaften gibt, Weltmeisterschaften. Und weil wir sowieso immer gerne in England waren, sind wir eines Tages mal dorthin, haben uns das angeguckt, waren ganz begeistert, wie arme, reiche, junge, alte, Männer, Frauen, Kinder gemeinsam miteinander Murmeln spielen und in diesem Moment alle Standes- und sonstige Unterschiede vergessen sind. Und das hat uns so fasziniert, dass wir heimgekommen sind, Freunde angesprochen und gesagt, komm, wir machen einen Murmelclub. Und weil wir dachten, da brauchen wir Sponsoren, um mit diesem Club zur Weltmeisterschaft zu fahren, haben wir gedacht, okay, suchen wir doch mal. In England heißen die Murmelmeisterschaften nach der Kneipe, in der sie trainieren, oder nach dem Bier, das sie dort trinken. Weil da gibt es ein paar Fans, Sponsoring, manchmal auch nur den Spaß und das Freibier, wenn sie in die Zeitung kommen. Ja, und Köstritzer Schwarzbier hat uns gut gefallen, also haben wir Köstritzer Schwarzmurmler gesagt. Die Köstritzer Brauerei ist nicht ganz schlecht gefahren. Die hatte dann etwa eine Stunde Schwarzfernsehen, sage ich, wo wir als Mannschaft immer wieder in Medien international präsent waren. Und den Namen, den haben wir dann halt behalten. Inzwischen gibt es den Verein in dieser Form nicht mehr als Verein, weil das ist schon 20 Jahre her. Interessen ändern sich auch. Aber das Murmelspiel gibt es inzwischen in ganz Deutschland. Es gibt überall Meisterschaften. In diesem Jahr mussten sie leider ausfallen. Corona-bedingt wären in Friesland gewesen. Nächstes Jahr vielleicht in Sachsen, vielleicht auch als Wiederholung oder Nachholung in Friesland. Werden wir sehen. Jedenfalls nimmt es wieder Fahrt auf und wird wieder gespielt.
Bei einer Ihrer Veranstaltungen, die ich besucht habe, haben Sie auch Murmeln an die Kinder verteilt. Wo bekommen Sie diese vielen, vielen, vielen Murmeln her?
Ja, das sind keine Murmeln, das sind Zauberperlen. Ich habe auch in dieser Zeit, als der Murmelverein so groß am Werden war, davon gehört, dass im Glaswerk Ilmenau noch alte Restbestände an nicht verkaufbaren Glasmurmeln liegen. Und weil ich mich erinnert habe, wie ich als Kind mit Murmeln gespielt habe, welcher Schatz eine angeschlagene Glasmurmel damals war, bin ich dorthin und habe die letzten 1,5 Tonnen aus dem Keller geräumt, die die dort hatten. Das waren etwa 100.000, 120.000 Stück. Die habe ich erstmal bei mir in den Keller geräumt und wenn schönes Wetter ist, dann hole ich mir da 2 Eimer raus, wasche die gründlich ab, sortiere Bruch und Schöne auseinander und lagere die ein. Und wenn ich dann eine Märchengeschichte erzähle und die endet vielleicht mit einer Hochzeit, dann war ich natürlich bei dieser Hochzeit dabei und tanze mit der Prinzessin so sehr, dass ihre Perlenkette zerbricht und all ihre Zauberperlen auf den Boden fallen. Und die kann ich dann den Kindern in die Hand drücken. Die Kinder nehmen dann diese Zauberperle, die vorher eine einfache Glasmurmel aus Ilmenau war, schauen hinein, halten sie gegen das Licht und sehen wunderschöne Dinge. Und der schöne Effekt ist, wenn die ein halbes Jahr später mal zufällig in diese Jacke wieder anziehen und in die Tasche greifen, dann finden sie eine kleine runde Zauberperle und haben schöne Gedanken dabei.
Haben Sie einen Talisman?
Eine Murmel, was sonst? Nee, ich habe tatsächlich von Greiner Petter, einem bekannten Ilmenauer Glaskünstler, mir mal eine schöne Künstlermurmel machen lassen, signiert mit Zertifikat. Die habe ich für einen guten Anzug. Die liegt also zu Hause, die habe ich dann in der Tasche, wenn ich mal fein gemacht bin.
Welche gesellschaftlichen Probleme beschäftigen Sie persönlich und warum?
Also im Moment natürlich ganz schlimm die Corona-Geschichte. Corona selbst wäre was, womit man leben könnte, wenn man alles einhält. Aber die Frage, wie da mit Künstlern umgegangen wird, die ist ganz, ganz gruselig. Es gibt Hilfen, ja, zweifellos. Es gibt Hilfen für feste Kosten, die man hat. Ein Märchenerzähler hat jetzt nicht viel feste Kosten.
Kein Büro
oder ähnliches. Das Haus ist bezahlt, das Büro ist meins. Und ja, wenn ich mir ein neues Buch kaufe, ob ich jetzt wirklich hingehe und für das Buch, das ich für 2 Euro im Stöberhaus kriege, einen Förderantrag einreiche, ist eher schwierig. Aber auch ein Märchenerzähler muss essen und trinken. Vielleicht auch mal ein Brötchen kaufen. Und wenn ein Stück Butter drauf wäre, wäre es auch nicht schlecht. Und dafür gibt es im Moment überhaupt keine Möglichkeit, außer ich beantrage Hartz IV, ich gebe alles, was ich für eine Altersversorgung angespart habe, mit an. Ich mache mich vor meiner Frau krumm, damit die mich mit ernährt oder ihre Vermögensverhältnisse dem Amt erklärt. Also das ist in einer ganz, ganz schlimmen Situation. Wenn man bedenkt, das Finanzamt weiß, was wir alle im vorletzten, viele Jahre lang an Steuern bezahlt haben und an Einnahmen hatten, uns davon einfach 60% zu zahlen, solange bis wir wieder arbeiten dürfen, wäre jetzt wirklich kein Problem und von der Organisation her sehr viel leichter. Und wir könnten alle leben. Also ich kenne Künstler, die geradezu verzweifelt sind im Moment, weil sie eben kein Publikum haben. Das ist nämlich viel schlimmer als kein Geld. Und B, weil sie nicht immer die Spur einer Chance haben, irgendwo einen Markt zu verdienen, von dem man leben kann.
Da kann man tatsächlich nur hoffen, dass es bald Lösungen gibt und dass das Problem da erkannt wird, wo die Entscheider sitzen. Die letzte Frage für heute. Was ist für den Märchenerzähler Andreas Rodenbart einfacher, Märchen zu beginnen oder zu beenden?
Gut, ein Märchen endet immer gut. Das ist also auf jeden Fall was, womit man gerne raus kann. Aber Anfang ist manchmal sehr, sehr, sehr schwer. Also wie gesagt, es dauert manchmal Jahre. Es gibt sogar ein Projekt, da habe ich schon Jahrzehnte dran zu tun, endlich anzufangen.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie bald beginnen. Dankeschön für das Gespräch.
Ich danke.